Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Martina Riem und habe auch mal bei Quereinsteigen mitgearbeitet und werde heute moderieren. Das war das Organisatorische. Dann möchte ich kurz die Referentin von heute, Dr. Helga Lausch, vorstellen. Sie studierte an der LMU München Philosophie, Theaterwissenschaften und neuere deutsche Literatur. 1995 hat sie über den Matriarchatsdiskurs, also das, worum es heute auch gehen wird, promoviert. Auf ihrer Webseite kann man noch einige andere interessante Sachen über sie erfahren. Sie ist zum Beispiel ausgebildete Diplom-Bibliothekarin und sie sagt, sie hat schon 101 absurden und normalen Job gemacht. Für sie ist Lesen, Schreiben ein Überlebenstraining und das scheint auch ganz gut zu klappen. Jedenfalls hat sie schon 2 Erzählbände und zahlreiche Beiträge in Anthologien veröffentlicht. Nachdem es im letzten Vortrag um das Patriarchat ging, finde ich es total spannend, heute Matriarchat zu haben. Und ich finde es auch sehr interessant, dass in so einem queeren Kontext solche Themen besprochen werden. Ich finde, das freue mich deswegen sehr auf den Vortrag und gerade auch auf die Diskussion anschließend.
Bitteschön. Okay, danke. Also einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich zunächst einmal für die Einladung bedanken. Bin gerne nach Halle gekommen. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Um das ja vorwegzunehmen, ich bitte um Verständnis, dass ich hauptsächlich ablesen werde, was ich eigentlich nicht so gern mache. Aber ich bin letztes Jahr einfach ein paar Tage im Koma gelegen und irgendwie ist das mit immer Gedächtnis da noch nicht so ganz einfach. Und so geht es jedenfalls also sicherer. Zur Gliederung, also ich habe kein Schaubild dabei, keine Show der Sachen, die ich jetzt erzähle. Es geht ganz einfach um das Thema Matriarchat. Ich will den Definitionen näher kommen, also sowohl Matriarchat als auch Feminismus. Dann komme ich also zum Ersten, der Matriarchat gefunden hat, zu Johann Jakob Bachofen und seinen Epigonen. Und dann eben die erste Frauenbewegung ab Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr. Und die zweite Frauenbewegung ab den, ja, nach 68, den Studentenbewegungen. Ich habe, wie gerade Martina erzählt hat, insgesamt etwa 15 Jahre mit Matriarchat verbracht. Ich habe auch schon meine Magisterarbeit darüber geschrieben. Ich freue mich, wenn ich also so komplex darüber referieren kann, ab dem Moment, wo es um die Ja-Nein-Antwort geht, also hat so etwas gegeben oder gibt es das noch, Matriarchat als System, wird es einfach schwierig, weil ich da fast alle enttäuschen werde. Also diese Frage werde ich heute nicht stellen und nicht beantworten. Es geht einfach um den Matriarchatsdiskurs anhand der verschiedenen feministischen Bewegungen. Er eignet sich wirklich sehr, sehr gut, dieser Matriarchatsdiskurs, um die Frauenbewegung, Feminismus, Emanzipation, die Geschlechterideologie und Theorie, Frauenforschung und die Wissenschaft in dieser Zeit darzustellen. Was ich heute zu sagen habe, ist sicher ein Extrakt. Jedenfalls habe ich mich bemüht, diese Auswahl so zusammenzustellen, dass sie verständlich wird und Sinn macht. Vielleicht auch noch kurz zu meinem Studium. Also ich bin immer ganz begeistert, wenn ich das Angebot heutzutage sehe. Ich habe ja in den 80er Jahren angefangen, habe Philosophie als Hauptfach studiert und habe dann, also glaube im 5. Semester ist zum ersten Mal der Begriff Frau gefallen im Zusammenhang mit Natur. Es war damals einfach noch so und ich bin also dann auch der Fachschaftsinitiative beigetreten. Und es ist uns gelungen, Ende der 80er Jahre in München in den Semesterferien ein Kolloquium zu machen. Die Frau Dr. Professor Elisabeth Gößmann, eine katholische Theologin, die in den 60er Jahren sich schon habilitiert hat, hat in Deutschland keine Arbeitsmöglichkeit gefunden. Die ist nach Tokio gegangen. Und die kam dann immer in den Semesterferien nach München und da haben wir dann unsere Frauenstudien gemacht. Vielleicht auch noch ganz witzig, weil München damals so einen schlechten Ruf hatte. Ich habe einen Dozenten gefunden mit Prüfungserlaubnis, einen Spezialisten für marxistische Philosophie, waren alle völlig erstaunt, dass es sowas in München gibt. Also es gab es, ob das mittlerweile noch so ist, weiß ich nicht. Jetzt aber endgültig zum Matriarchat, die Annäherung zu diesem Begriff, der so vieles beinhaltet und meint, häufig missverstanden wird. Im 19. Jahrhundert wird überwiegend Mutterrecht verwendet, im 20. Jahrhundert dann die griechisch-lateinische Kombination Matriarchat. Ganz wichtig dabei ist, wie nun Archie übersetzt wird, als Herrschaft oder aber als Ursprungprinzip, also entweder Herrschaft der Frauen Mutter oder Mutter Frauen Prinzip Ursprung. Ich bin auf ungefähr 30 Begriffe gestoßen, die ein anderes Herrschafts- oder Gesellschaftsverhältnis beschreiben sollten als das normale, das übliche, damals bestehende Patriarchat. Darunter egalitäre Gesellschaft, Halbpatriarchat, Matrifokalität, Matrizentrismus. Häufig genug war aber einfach damit das Gegenteil nur von Patriarchat gemeint. Also Matriarchat ist dasselbe wie Patriarchat, bloß Frauen nehmen halt die Stellung der Männer ein und haben die Macht und die Gewalt. Mittlerweile ist Patriarchat ein Begriff geworden, der sich sicher für die westliche Welt nicht mehr so besonders gut eignet. Wir haben eine weitgehende Gleichberechtigung der Geschlechter. Wir sind annähernd gleichgestellt. Ich meine, dass es immer noch einiges zu tun gibt, ist klar. Im letzten Jahrhundert, denke ich, war der Begriff Patriarchat zu Recht verwendet. Mittlerweile sind also die Grenzen für Frauen durchlässiger geworden. Es gibt endlich auch die Diskussion um Gender, um die Geschlechter. Also es muss nicht mehr diese Dualität sein. Stadtpatriarchat, glaube ich, hat mittlerweile der Begriff hegemoniale Männlichkeit Verwendung gefunden. Also der kommt aus der Geschlechterforschung und meint eine dominante soziale Stellung von Männern gegenüber Nicht-Männern, wobei aber auch eigentlich nur wieder wenige Männer direkt davon profitieren. Diesen Begriff hat Revin Cornell geprägt. Als ich damals meine Arbeit schrieb, ging ich jedenfalls vom Patriarchat aus als der einen Gesellschaft der Bestehenden, dem Matriarchat als der anderen, wobei das andere aufzufüllen ist mit Inhalten und Eigenschaften, angelehnt an Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht. Und diese andere Gesellschaft, auf einem dualen Prinzip stehend, ist nun mit ihm verbunden. Heute ist es in den Wissenschaften nicht mehr derart üblich, also keine Zweiheit, Zweiteilung von Geschlecht mehr, sondern Vielheit. Zum Begriff Feminismus, der wurde lange Zeit dem Sozialutopisten Fourier zugeschrieben, es stimmt wahrscheinlich nicht. Feminismus meint die sozialen Bewegungen in Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, um eine Gleichberechtigung der Frauen zu erlangen. Eine Initialzündung war sozusagen die Französische Revolution, die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zumindest zum Teil auch für Frauen meinte, was aber relativ schnell vergessen wurde. Frauenemanzipation, annähernd synonym verwendet, also Entlastung aus der Unmündigkeit, Ablösung vom Mann-Vater, war ebenfalls häufig gebraucht, Gleichberechtigung der Geschlechter ebenfalls. In England hießen die Feministinnen Suffragetten. Hedwig Dohm hat sich schon im 19. Jahrhundert als Feministin bezeichnet. Üblich geworden ist dieser Begriff allerdings erst im 20. Jahrhundert. Die erste deutsche Frauenbewegung setzt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an, nach der Revolution von 48, zeitlich verzögert. In Deutschland war die erste Frauenbewegung absolut nicht homogen, die war sehr heterogen. Sie war gespalten in eine bürgerliche Frauenbewegung und eine sozialistische. Immer zu beachten ist natürlich, dass bei einer Einteilung in Gruppen zwangsläufig Überschneidungen und Unklarheiten vorkommen. Fast alle feministischen Richtungen, die sich oft auch als Bestandteil eines Humanismus sehen, also in die Richtung, dass eine Gleichberechtigung aller Menschen erreicht werden soll, also es geht auch darum, Männer da mitzunehmen, Es soll eine gesamtgesellschaftliche Veränderung sein. Die Gesellschaft soll sich reformieren, revolutionieren. In den Wissenschaften hat dann Feminismus zunächst Frauenforschung geheißen, um eine Leerstelle aufzufüllen, ein Vakuum. Jahrhundertelang sind Frauen eher nicht vorgekommen. Es ging um den Menschen als weißen, bürgerlichen, adligen Mann im Westen. Im Laufe der Jahre werden dann die Feministinnen auch feststellen, der Feminismus, dass sie blinde Flecken haben und von einem vereinnahmenden Wir sprechen, was wiederum eine weiße, gebildete Mittelschichtsfrau meint. Das hat dann also auch Judith Butler kritisiert, dieses Wir. Und die bekannte amerikanische Feministin Betty Friedan, springe ich wieder zurück, die Mitte des 20. Jahrhunderts, im Weiblichkeitswahn hat also tatsächlich als Prototyp formuliert, was halt bloß wieder eine kleine Gruppe war, nämlich eben diese weiße, amerikanische, verheiratete, gebildete Hausfrau. Mitunter schien diese als Gesamtgruppe zu gelten, als Bezugsgröße. Es dauerte eine Weile, bis erkannt wurde, dass schwarze, spanische, lesbische Frauen, Transmenschen damit benachteiligt und ausgeschlossen sind. In den letzten Jahrzehnten ist die Frauenforschung mehr oder weniger zur Geschlechterforschung geworden. Und ich denke, da sind Sie mittendrin. Noch ein Hinweis zum Vortrag und zum Feminismus. Anders als in der DDR und in den sozialistischen Staaten, die insofern keine Frauenbewegung hatten, weil sie die Gleichberechtigung, Gleichstellung angeblich schon erreicht hatten durch die Aufhebung der Klassengegensätze, gibt es in der, im Westen, in Deutschland, im benachbarten Ausland eben diese Frauenbewegungen ab der Studentenbewegung. Ich nehme an, also ich bin aus dem Westen, das, was ich gelesen und gehört habe, dass also auch in der DDR die Hausarbeit hauptsächlich von Frauen verrichtet worden ist und insofern also diese Gleichberechtigung nicht erreicht war. Ich lasse mich aber gern korrigieren oder lasse mir gern was anderes sagen, das ist mein Eindruck. Noch ein Eindruck, mir scheint es so, als wäre gerade in Deutschland Feminismus ein Schimpfwort. Ich habe ebenfalls den Eindruck, und es wird unterstützt durch eine Publikation von der Natascha Wolter, dass die Ergebnisse der Genderforschung in den meisten Medien derartig verflacht wiedergegeben werden, dass eigentlich kaum mehr ein Sinn aufscheint und dass also sofort Kritik kommt. Ganz vorsichtig formuliert und vermutet, ich habe Kontakte nach Österreich und Italien auch zu Feministinnen, also da ist Feminismus halt eine Richtung aus mehreren Richtungen, aber das ist nun keine Richtung, die irgendwie besonders verpönt wäre. Und nun geht es mit Bachofen los, also schon vor Bachofen, dem sogenannten Finder des Mutterrechts, geisterten Mythen und Bilder von Amazonen, wilden Weibern, Mannweibern, Weiberstaaten durch die Geschichtsschreibung. Diese wurden immer als fern vom Betrachtenden gesehen, als das seltsame, fremde, abartige, vielleicht auch faszinierende, mitunter moralisch höher stehend, naturhaft und rein, aber längst überwunden und nicht zivilisiert. So wie der Mythos vom edlen Wilden, der eben traumhaft edel ist, aber nicht zu kulturellen und industriellen Höchstleistungen fähig. Dieser Topos besitzt durchaus eine bürgerlich-abendländische Tradition. Als erster nun in der bekannten Zeit hat sich der Schweizer Rechtsgelehrte Johann Jakob Bachofen des Mutterrechts als System angenommen. 1861 erscheint sein gleichnamiges Riesenwerk. Bachofen findet zwar berührende und faszinierende Worte über die Urgeschichte der Menschheit, über Mutterrecht und Gynäkokratie in der Antike, die Geschlechter sind bei ihm aber verschieden gewertet. Bachofen setzt die Einteilung fest, also zuerst Mutterrecht, dann Wechsel, dann Vaterrecht und es war generell und in allen Kulturen, bei allen Völkern so. In einer recht willkürlichen Vermischung von Mythen und historischen Quellen findet er Mutterrecht Gynäkokratie als eine erste und universelle Stufe der Menschheitsgeschichte und stellt folgende Charakteristika heraus. Privat heißt Mutterrecht Vorrangstellung der Mutter, wie Mutterfolge, Hervorhebung des Schwesternverhältnisses und der jüngsten Geburt, auch Benennung des Kindes nach der Mutter, das seinen Status von ihr herleitet. Rechtlich bedeutet es, dass Muttermord das größte Verbrechen darstellt und unsühnbar ist. In der Orestie wird damit gebrochen. Dazu kommen Erbberechtigung und Versorgungspflicht der Töchter, die Versorgung ebenfalls der Brüder durch die Schwestern, dem Mutterbruder, also dem Onkel, kommt eine Sonderstellung zu. Religiös erscheint die größere Heiligkeit des weiblichen Opfers. Die Göttinnen nehmen eine überragende Stellung ein, ebenso deren Priesterinnen. Wirtschaftlich meint Mutterrecht hochentwickelten Ackerbau, der gemeinsam von Frauen betrieben wird. Aufgabe der Männer ist die Jagd, die nur unsicheren Ertrag verspricht und überdies eine häufige Abwesenheit der Männer bewirkt. Politisch wirkt sich Mutterrecht im Prinzip allgemeiner Gleichheit und Freiheit aus. Die Frau steht als Königin an der Spitze des Staates, wobei gewisse Aufgaben, eben wie Krieg, an die Männer delegiert werden. Es ist natürlich reichlich widersprüchlich zu sagen, es ist allgemeine Freiheit und Gleichheit. Und dann haben wir eine Königin und trotzdem Krieg. Oder deswegen Krieg. Geschlechtsideologisch bedeutet Bachofens Mutterrecht Polarität. Die Bereiche sind getrennt. Frauen sind edel, gesittet und konservativ, die Männer sind edel, tapfer und ritterlich. Doch, und es gibt bei Bachofen einen Hintergrund, dieser Blütezeit der Menschheitsgeschichte ist keine Dauer beschieden, denn das göttliche Licht- und Vaterrecht muss kosmisch siegen, sich durchsetzen. Der Gang der Weltgeschichte ist unaufhaltsam und richtig. Das männliche Geistesprinzip hat den weiblichen Stoff zu überwinden, um zur Reinheit des göttlichen Vaterprinzips zu gelangen. Und nun kommt eins meiner Lieblingszitate, Bachofen. Von des Mannes höherer Natur geblendet, sehnt sich das Weib nach Einigung mit ihm und findet in der Unterordnung unter den Geliebten ihre höchste Befriedigung. Damit ist das Verhältnis der Geschlechter mit dem höchsten kosmischen Gesetze in Übereinstimmung gebracht. Es ist natürlich schon also sehr, sehr spektakulär. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass er also mehr oder weniger die Auffassung seiner Zeit damit in Worte gefasst hat. Also es war nicht absonderlich, es war damals die Denkweise. Völlig irritiert war ich nach Bachofen darüber, dass eben dieser auch politisch konservative Bachofen dann vor allem in der zweiten Frauenbewegung von den Vertreterinnen wie Göttner Abendroth zunächst nur auf seine Quellen hingelesen wurde, wobei das doch merkwürdige und antiquierte anti-emanzipatorische Geschlechter- und Frauenbild undiskutiert blieb. Um einen Zeitkontext herzustellen, also zur Zeit, als Bachofen sein Mutterrecht geschrieben hat, gab es bereits eine sozialistische Bewegung, die erste Frauenbewegung fing an, sich zu sammeln. Beide Bewegungen also hatten gesellschaftliche Veränderungen in Absicht. Bachofen ist da keineswegs dieser Auffassung. Typisch ist, dass Bachofens wissenschaftlicher Ruf nach dem Mutterrecht völlig ruiniert war. Wie der wissenschaftliche Ruf vieler in Gefahr geriet, sofern sie sich mit Mutterrecht und Matriarchat beschäftigten. Allerdings, also das Mutterrecht muss eine gewaltige Faszination besessen haben, hat es auch immer noch. In den Jahrzehnten nach Bachofen haben sich viele an Mutterrecht gewagt. Es waren meistens vom Geschlecht her Männer, weil die Frauen noch nicht in die Wissenschaft eingreifen konnten. Als nächstes kommen dann die Sozialisten, Bebel und Engels. Bei ihnen ist Mutterrecht der Urkommunismus und spielt im Zusammenhang mit der Entstehung des Privateigentums eine Rolle. Deren Weltbild steht natürlich dem konservativen Bachofen völlig diametral gegenüber. Immerhin fällt mit der sozialistischen Variante des Mutterrechts für die Frauen die Aussicht an, sie würden aus ihrer Unterdrückung befreit werden, gleichzeitig mit der Aufhebung des Klassengegensatzes. Und insofern ist Mutterrecht und Matriarchat auch in den sozialistischen Staaten und ihrer Wissenschaft lange Zeit Bestandteil geblieben, also jetzt nicht als geschlechterpolares Staatengebilde oder Gesellschaftsgebilde, sondern einfach als Bestandteil der marxistischen Wissenschaft, Mutterrecht als Stufe der Menschheit. Fast alle Kultur- und Geisteswissenschaften haben sich zum Mutterrecht geäußert, so wie fast jede weltanschauliche Richtung. Von ganz links zu ganz rechts. Es gibt auch eine völkisch-rassistische Mutterrechtsbehandlung vor dem Zweiten Weltkrieg in Nazi-Deutschland, wobei dann aber festgehalten wurde, dass natürlich die echten nordischen Langschädel niemals eine Phase des Mutterrechts kannten, weil sie eben blondhaarige Arier waren und nicht entartet. Also Mutterrecht gab es bloß bei den rothaarigen Inselkelten. Sozusagen hat Matriarchat Mutterrecht sehr, sehr viele fasziniert, ist aber an den Universitäten weitestgehend ein Nichtgegenstand geblieben. Ebenfalls verwirrend finde ich immer noch, dass also alles, was damit zu tun hat, zu einem regelrechten Brei vermengt wird. Es geht einmal um die Forschung aus Archäologie und Ethnologie, um die Anthropologie, die Matriarchatsvermutungen und Konzepte, Theorien und Hypothesen, die Interpretationen und Rekonstruktionen von Mythen und Religionen, und es geht auch um Utopien. Und ich denke, es besteht wirklich ein zwingender Anlass, diese Ebenen zu trennen. Allen, die Mutterrecht aufgegriffen und behandelt haben, ist gemein, dass sie ein wertendes Geschlechterkonzept hatten. Also Mann verschieden von Frau, Mann anders überlegender Frau, und das ist natürlich so gewollt, immer festgemacht an einem Hintergrund, der eine große Distanz zur Gegenwart schuf. Also entweder Utopien entwarf, die Gegenwartsgesellschaft kritisierte oder verurteilte, nach kleinen und großen Fluchten suchte, häufig verbunden mit einem religiösen Weltbild und der Sinnfrage. Was als erste deutsche Frauenbewegung zusammengefasst wird, ist in Wahrheit eine sehr, sehr heterogene Mischung von Positionen und Strömungen. Es geht um Bildung für Frauen, es geht um das Stimmrecht für Frauen, das ja dann 1918/19 kommt. Es geht der sozialistischen Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung natürlich um die Aufhebung des Klassengegensatzes. Die Bürgerlichen und die Sozialistischen haben sich nicht so miteinander vertragen, vermengt. Die Sozialistinnen haben die Bürgerlichen oft als Damenbewegung benannt. Die Bürgerlichen sahen sich nämlich eher als unpolitisch und wollten auch das Versammlungsverbot umgehen. Und deshalb haben sie sich also von den Sozialistinnen ferngehalten. Im Gegensatz zu dieser proletarischen Frauenbewegung hängen weite Teile der bürgerlichen Richtung, so wie ja, Petersdom, Augsburg, Kauer, Lange, sind alle wirklich höchst interessant und ebenfalls sind ihre Forderungen interessant, also Stimmrecht, Zugang zu Bildung. Es gab die Diskussion um Hausfrauenlohn, es ging um Abtreibung, um Prostitution. All diese Bürgerlichen hängen eher einem Weiblichkeitskonzept in unterschiedlicher Ausprägung an und lehnen einen schematischen Gleichheitsbegriff, die Geschlechterfrage betreffend, strikt ab. Das weibliche Prinzip wird hierbei häufig als das Bessere gesehen, als die andere bessere Natur der Frau. Zitat: Sie betonen die Eigenart der weiblichen Natur, die für sie hauptsächlich biologisch bestimmt war und nicht durch soziale Bedingungen. Ausdruck fand diese Überzeugung zum Beispiel in der Überbetonung des Mutterideals. Diese Natur der Frau scheint vor allem in Deutschland ein besonderes Thema gewesen zu sein. Ich kann das also in den Frauenbewegungen der anderen Länder auch im Westen nicht so nachzuvollziehen. Die deutsche Romantik hat ihre Nachwirkungen, die hatte ein sehr dichotomes Geschlechterbild. aus diesen Vorbedingungen, auch diesem Mutterideal, können dann später die Nationalsozialisten ihr Geschlechterbild fast nahtlos weiterentwickeln und aufbereiten. Dazu tritt dann, dass die bürgerlichen Teile der Frauenbewegung gerade im Ersten Weltkrieg immer patriotischer werden, immer konservativer und die Frauenfrage willig der des Vaterlandes unterordnen. Peter Davis, das ist eine Studie, die 2011 herauskam, ist ein Germanist an der Universität von Edinburgh, hat eine sehr interessante Studie zur Bachofenrezeption veröffentlicht und darin hat er also in sehr sorgfältiger Arbeit die Wirkung der bachofenschen Ideen in Aufsätzen der deutschen Frauenrechtlerinnen nachgezeichnet. Lida Gustava Heimann als autonome Frauenrechtlerin und Pazifistin der ersten Frauenbewegung formuliert den Wunsch nach einer weiblichen Geschichte, wofür Matriarchat auch oft hergenommen wurde. Zitat Heimann: Möchten sich endlich Historikerinnen finden, welche unangekränkt von den traditionellen Geschichtsfälschungen die auf Matriarchat basierte ägyptische Frühzeit kritisch durchforsten, um die unter Frauenherrschaft geschaffenen ältesten Kulturleistungen des Landes festzustellen. Weiter geht es mit einer wiederum sehr interessanten Frau, nämlich der radikalen Sozialdarwinistin Ruth Bree. Das ist ein Pseudonym. Ruth Bree war unehelich geboren, berufstätig als Lehrerin, eine radikale Frauen- und Mutterrechtlerin. Ihr geht es in erster Linie um Mutter und Kinder. Sie gründet den Bund für Mutterschutz. Man muss sich das so vorstellen, dass es zu der Zeit also wirklich das Problem der unehelichen Kinder gab, deren Zahl in die Millionen ging. Und Ruth Bree meint nun ganz pragmatisch, Mutterrecht ist Naturrecht. Das Kind gehört zur Mutter, der Staat muss also das Seine dazu tun, damit Mutter und Kind leben können. Der Vater hat da nicht so viel zu sagen. Zitat Bree: Solange die Frau gebiert, ist die Frau mit dem Kinde die höchste sittliche Erscheinung und Mutterrecht die einzig mögliche Familienform. 1921 dann entwirft eine der ersten zwei Professorinnen, nämlich Mathilde Werting, die erste Mutterrechtstheorie, die von einer weiblichen, von einer Wissenschaftlerin stammt. Mathilde Werting ist als Quotenfrau diffamiert worden. Also wir haben das Problem ja heute wieder. Also heute heißt es Quotenfrau, damals wurde sie Zwangsprofessorin genannt. Sie hat sich einen männlichen Co-Autor, einen Matthias, dazu erfunden, um ernst genommen zu werden. Mathilde Werting hat in Frauenstaat, Männerstaat diese erste Mutterrechtstheorie aufgestellt, die von einer Gleichheit, Ähnlichkeit der Geschlechter ausging und eine Emanzipation von Mann und Frau beabsichtigte, und zwar in einer demokratisch zu gestaltenden Gesellschaft der Zukunft. Werting war eher aus der linken politischen Richtung. In ihrer Pendeltheorie wechseln sich Frauen- und Männerherrschaft ab, beide Herrschaftsformen gleichen einander, mit dem Unterschied, dass Männer sexuell weniger leistungsfähig seien, dafür in Kriegen blutrünstiger. Wertings Gleichheitsmutterrecht ist wenig dauerhafte Geltung vergönnt. Sie ist dann also 1933 entlassen worden, Machtantritt der Nazis, und kam auch nie wieder in den Wissenschaftsbetrieb rein. Für wesentlich mehr Verbreitung und Begeisterung sorgte das Buch von Bertha Eckstein-Diener unter dem Pseudonym Sir Galahad. Die hat sich selbst als nicht der Frauenbewegung zugehörig betrachtet. Auch diese ihre Position, ich bin keine Feministin, ich brauche keine Bewegung und ich brauche all das nicht, ist also keineswegs eine neue. 1932 erschien Mütter und Amazonen. Als Bachofen-Epigonin interpretiert sie Mythen, findet in Vergangenheit im Dunkel von Religion und Seele die starke weibliche Frau und ist damit wohl eine Vorläuferin des Teils der Frauenbewegung, der sich später in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Spiritualität und Esoterik beschäftigen wird, von einer Verschiedenheit der Geschlechter ausgeht, wobei nun das Weibliche als Rache oder Korrektur, als dem männlichen Überlegen gilt, als vollständiger und weniger abgespalten. Frauen und offene Macht, eine aktive Rolle der Frauen in Politik und Wirtschaft, in Kirche und Öffentlichkeit, ist also immer noch recht schwer vorstellbar. So wie Frau und offener Einfluss, Frau und Gewicht, Frau und Vorbild. Und zwar eben nicht als Einzelfall, sondern als normale Erscheinung. Ab und an gibt es dann auch Buchtitel, die gewisse Befürchtungen äußern. Nämlich also einer, den finde ich ganz herrlich, der heißt Frauenherrschaft und Ordnungszerfall. Also das ist die Befürchtung, wenn Frauen den Staat lenken, dann klappt es nicht mehr so richtig. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts formiert sich dann die äußerst wichtige und folgenreiche soziale Bewegung im Studentenprotest gegen die Naziväter, die antiautoritäre Erziehung gegen schwarze Pädagogik, liberale Sexualität gegen bürgerliche Zwangsmoral. Und wiederum stellen also die Frauen und Freundinnen der Revolutionäre fest, dass die gewünschten Inhalte für sie, die Frauen, nicht so sehr gelten, dass Männer gemeint sind. Das ist also wiederholt geschehen, dass im Nachhinein dann diese Frauengruppen festgestellt haben, also wir müssen selber was tun, wir sind nicht gemeint. Was natürlich auch die Frage aufwirft, ob es eine Kategorie Geschlecht gibt, die ein besonderes Unterdrückungsverhältnis oder ein Unterdrückungspotenzial beinhaltet. Gilt dies für alle Völker, alle Gesellschaften, alle Kulturen, wie Simone de Beauvoir formulierte, die Unterdrückung der Frau ist alt und universal. Der zweiten, der neuen Frauenbewegung ging es zunächst um den Abtreibungsparagrafen und die Reform des Ehescheidungsrechts. Aus dieser Zeit sind dann 70er, 80er Jahre, stammen auch die Bestrebungen um Frauenhäuser, Formulierung von Themen wie Missbrauch, Inzest. Ebenfalls gibt es Forderungen nach Frauenstudien. Die Frauen und ihre verdeckten, ausgesparten Bereiche sollen auch an den Unis erforscht werden. Und Mitte der 70er Jahre werden dann die Frauensommerunis veranstaltet, die allen Frauen offen stehen. Auch die zweite Frauenbewegung war keine organisierte mit Programm und klar formulierten Zielen. Sie zeigt sich als durchaus heterogen und uneinheitlich, vertrat verschiedene Interessen, hatte Protagonistinnen mit unterschiedlichen Meinungen. Alice Schwarzer mit Emma gibt es ja immer noch. Alice Schwarzer ist eine höchst widersprüchliche Figur. Ich meine aber, wenn es damals nicht eine wie Alice Schwarzer gegeben hätte, und ich habe das zum Teil ja noch selber miterlebt, dann hätte es eine ähnliche geben müssen, weil es ihr einfach gelungen ist, die Forderungen zu bündeln und wirklich aufsehenderregend dann unter die Menschen zu bringen. Alice Schwarzer und Emma gehen von einer Gleichheit der Geschlechter aus. Das heißt, Frauen sollten letztlich nachrücken in alle Bereiche, die Männern immer zustanden, im sogenannten Nachrückverfahren. In den 80er Jahren setzt sich dann bei einem großen Teil der Frauenbewegung die Auffassung der Geschlechterverschiedenheit durch. Auslöser waren die psychologischen Ansätze von Jean Baker Miller, Carol Gilligan, aber eben auch die Schriften der Französinnen Christeva und Irigaray. Dieser Teil wird später zum kulturellen, autonomen Feminismus mit der Zeitschrift Courage und sehr einflussreich. Noch später gibt es dann die feministisch-theologische Zeitschrift Schlangenbrut, in der Matriarchat diskutiert wird. Die Natur der Frau, bisher in Männerhänden, könne nicht mehr länger als unterlegen betrachtet werden. In der Hand von Frauen könne diese anders und selbstbestimmt sein, ohne gleich zu Unterlegenheit zu führen. Nicht nur Frauen, sondern auch die meisten Männer seien Opfer des Patriarchats. Um zum Matriarchat zurückzukehren, das wegen seiner sehr konservativen Einschreibung von frauenbewegten Frauen sehr zurückhaltend betrachtet wurde, auf einmal ist es ein Thema. Mathilde Werting, die mit der Gleichheitstheorie, diese erste Zwangsprofessorin, ist in einem Raubdruck des Frauenzentrums Berlin 1975 neu aufgelegt worden. Das haben wir damals alle gelesen. Emma hat das also begrüßt und bejubelt. weil eben die Annahme von der Gleichheit der Geschlechter untermauert wird. Diesem kurzen Wiederaufgreifen von Mathilde Werting folgt aber nichts mehr. Werting wird fallen gelassen und Emma und Matriarchat sowie Verschiedenheit der Geschlechter schließen sich eh aus. Mit der zweiten Frauenbewegung werden Inhalte und Begriff von Matriarchat wieder aufgenommen und neu bestimmt. Empfehlen möchte ich die Sozialwissenschaftlerin und Künstlerin Zilli Rentmeister, die hat eine eigene Homepage, hat dort auch ihre Aufsätze gesammelt. Diese Zilli Rentmeister ist die erste im deutschsprachigen Raum in den 80er Jahren, die Matriarchat festlegt, im Gegensatz zum Patriarchat, als Mutterprinzip, nämlich als Mutterursprung. Rentmeister ist leider auch in den Hintergrund geraten, wohl weil sie keine lückenlose Theorie anbot. Daneben gibt es und gab es vor allem die Theologin Christa Mullack, Gerda Weiler und die Psychoanalytikerin Carola Meyer-Seethaler als die sogenannte Pro-Matriarchatsgruppe. Auch Carola Meyer-Seethaler möchte ich empfehlen. Ich habe in letzter Zeit noch mal einiges von ihr gelesen und sie behandelt es eben psychoanalytisch und da sind ganz, ganz interessante Ansätze dabei, vor allem auch für eine gesamte Gesellschaft. Wer aber natürlich als die Matriarchatsvertreterin schlechthin gilt, das ist Heide Göttner-Abendroth. Dazu hat sie selbst sehr viel beigetragen, dass also ihr Name unweigerlich fällt. Ich habe sie also auch mehr kennengelernt. Heide Göttner-Abendroth war in den 80er Jahren auch noch kurz in München, dann ist die Habilitation gescheitert. Sie hat dann daraufhin die Akademie Hagia gegründet im Bayerischen Wald und dort widmet sie sich matriarchaler Theorie und Praxis. Heide Göttner-Abendroth hat sich dann nach der Mytheninterpretation auf die Ethnologie verlegt, was ihr recht viel Kritik eintrug, da sie wohl Anfangsfehler begehe, ethnologische Anfangsfehler. Gleichermaßen bietet sie Seminare an, Reisen zu matriarchalen Völkern nach China. Also da gibt es ein Volk, das wird immer wieder genannt, ist auch in der Literaturliste enthalten. Das sind die Mojui, die also immer noch ein Matriarchat praktizieren. Neu ist in den letzten Jahren, dass Göttner-Abendroth ins Englische übersetzt wird und auch international wird. Vor ein paar Jahren hat ein Matriarchatskongress in den USA stattgefunden. Göttner-Abendroths Theorie des Matriarchats ist eigentlich ein kleiner Aufsatz von 1978, umreißt ihren Gegenstand sehr komplex in einem dreistufigen sozial-interaktiven Modell. Sie geht von einem universellen Matriarchat als einer ersten und allgemeinen Stufe der Menschheit aus. Es ist also ein höchst ambitioniertes und gewagtes Unternehmen, das sie da versucht zu liefern. Seit dieser Zeit erscheinen in unregelmäßigen Abständen Beiträge zur Auffütterung und Auffüllung ihrer Theorie. Nicht alle Matriarchatsvertreterinnen argumentieren wie Göttner-Abendroth. Sie ist hier sozusagen die Hauptfigur. Fast schon traditionsgemäß traf sie heftige Kritik, einmal wegen Unwissenschaftlichkeit, zum Teil berechtigt, wenn sie sich in Ethnologie und Archäologie begibt, Quellenangaben macht, das ist also immer wieder geschehen, ohne sich von inhärenter, zweifelhafter Ideologie zu distanzieren, wie zum Beispiel bei Neumann, bei Runke Graves. Es sind einige Autoren, die also einige Zeit ihres Lebens rechten oder faschistoiden Ideologien anhingen. Und insofern hat dann Göttner-Abendroth auch der Faschismusvorwurf getroffen. Ich meine, es wäre sinnvoll gewesen, also wirklich die Quellen auf die Ideologie hin zu prüfen und diese dann auch zu benennen. Ernster zu nehmen und ausführlicher zu betrachten wäre sicher der Antijudaismus oder Antisemitismusvorwurf, der vor allem Christa Mullack und Gerda Weiler traf. Also beide, die dann auch geantwortet haben drauf, Gerda Weiler also sehr, sehr kooperativ, die hat sich dann mit jüdischen Feministinnen zusammengesetzt. Beide haben die Hochreligion angegriffen und als erste Hochreligion eben die jüdische. Und damit ist es wohl also nicht so ganz gut gegangen. Wer sich ein Bild über die Heftigkeit der Auseinandersetzung machen möchte, kann in der angegebenen Literatur lesen. Nämlich, da gibt es einmal also die Diskriminierung der Matriarchatsforschung, eine moderne Hexenjagd. Das ist von Claudia von Werlhoff, Heide Göttner Abendroth, Meier Seethaler. Versus die Wolfsfrau, deren Verfasserin Martina Schäfer einst den Hagia-Frauen angehörte. Fast nichts wird ausgelassen, um aneinander Kritik zu üben, sachlich ebenso wie unsachlich. Martina Schäfer hat dann viel Beifall von Maskulistenseite erhalten. Es war ein gefundenes Fressen für sie, wenn angeblich friedfertige Frauen sich genauso autoritär benehmen wie Männer. Aber auch wissenschaftliche Kritik, die Matriarchatstheorien kritisieren, nämlich Althistorikerin Beate Wagner-Hasel und die Theologinnen Wacker und Heine sehen sich selbst als rational, beziehen sich immer wieder aufeinander, genauso wie es die Gegnerinnenseite tut. Es sind geschlossene Systeme, also bei der Pro- und bei der Kontraseite, die haben ihre Literaturlisten, die in Endlosschleife immer wieder zitiert wird. Hinterfragt wird das eigene System nicht mehr. Häufig wird dabei verkürzt und sofort interpretiert. Und hier habe ich nun ein Beispiel für das Aneinander vorbei, ausgeübt von der angeblich vernünftigen Kontramatriarchatsgruppe. Die Zilli Rentmeister, von der ich gesprochen habe, setzt nämlich fest, so möchte ich Matriarchat mit Mutterprinzip übersetzen, auch im Sinne von Mutterursprung, Mutteranfang. Ihre Gegnerin, Kritikerin Beate Wagner-Hasel liest diese Stelle als Herrschaft des Mutterprinzips und damit ist natürlich der Unsinn passiert. Diese Vorgehensweise ist symptomatisch, was mich überrascht hat. Ursprünglich hätte ich gedacht, dass sich die Gegnerinnen, die sich ja als vernünftiger und rationaler sehen, wissenschaftlich besser verhalten würden. Ein Matriarchatsdiskurs hat in der zweiten deutschen Frauenbewegung eher nicht stattgefunden. Der feministische Matriarchatsumgang entscheidet sich also nicht so sehr von anderen, außer dass mehr Frauen teilnehmen, mehr Frauen vorkommen. Um vielleicht deutlich zu machen, was für Matriarchat sprechen könnte, hier eine Zusammenfassung. Die einzelnen Forschungsergebnisse aus Ethnologie, Anthropologie, Archäologie, Religionswissenschaften, darunter auch die in der Zwischenzeit hinzugekommenen. Da sind einmal die Mytheninterpretationen wie von Bachofen, Ranke Graves, Göttner Abendroth. Das sind die aufgefundenen Göttinnen der Vergangenheit, die weiblichen Archetypen in der Tiefe der Seele, in Bereichen von Psychologie und Therapie. Dieser Bereich hängt sehr stark vom Glauben und der Akzeptanz eines religiösen Weltbildes ab. Wer Unbewusstes, Transzendentes ablehnt, wird Schwierigkeiten mit Matriarchat haben. Eine zweite Argumentationsschiene verläuft auf Funden, Ausgrabungen, Höhlenmalereien und dergleichen, wird also Archäologie und Geschichtswissenschaften entnommen. Immer wieder genannt wird dabei Çatalhöyük, eine Stadt in der Türkei, in Anatolien, die James Mellard ausgegraben hat. Als dritte Schiene wird auf die Ethnologie gesetzt, das heißt auf Feldforschungen oder Berichte über noch existierende, umfassbare Völker, wie zum Beispiel die Khasi in Indien, die Garo, Minangkabau, Malayen, die Mojo in China. Dann werden auch immer noch verschiedene Indianerstämmen Nordamerikas genannt, wo sich Überreste finden. Dann wird mitunter auch noch die Methode des Rückvergleichs benutzt. Dabei werden antike Völker und Lebende miteinander verglichen und eingeordnet und rückgeschlossen. Mein Eingeständnis, also ich hatte auch, als ich meine Arbeit anfing, eigentlich ganz, ganz ehrgeizige Sachen im Sinn. Ich wollte alles Mögliche machen, bis ich gemerkt habe, ich muss also wirklich kleinere Brötchen backen und wissenschaftlich vorgehen. Ich ging damals noch davon aus, dass die allgemeine Existenz von Matriarchaten beweisbar wäre, auch anhand dieser Indizienkette. Mittlerweile, etliche Jahre später, und das ist sicher auch dem Austausch mit Brigitte Röder zu verdanken, das ist eine Archäologin, eine der Autorinnen der Göttinnendämmerung, gehe ich nicht mehr davon aus. Zu verstreut sind die einzelnen Mosaiksteine, zu verteilt über Jahrtausende und Völker, um beweiskräftig zu sein. Allerdings gehe ich ebenso wenig davon aus, dass es immer und beweisbar Patriarchate gegeben hat, dass die Unterdrückung von Frauen eine alte und universale ist. Dies stützt natürlich auch eine neue Richtung innerhalb der Wissenschaften, die mit Gender Mainstreaming zusammenfällt und die sich ab den 90er Jahren immer mehr Geltung verschafft. Jenseits von Matriarchat und Patriarchat, Unterschied zwischen Sex und Gender, dem biologischen und dem gesellschaftlichen Geschlecht. Der damit verbundene Dekonstruktivismus hat die feministische Theorie verändert. Ab Mitte der 80er Jahre gewinnt nämlich Doing Gender und Gender Mainstreaming immer mehr an Bedeutung. Im Zuge dieses dritten Wegs, jenseits von Patriarchat und Matriarchat, und das sind Vertreterinnen, die Professorinnen Lenz Luig, Frauenmacht ohne Herrschaft, sehen sie sich im Zuge von Transgender als nicht kolonialistisch und kultursensibel. Ich möchte nicht verhehlen, und vielleicht kann ich da von Ihnen, von euch etwas mitnehmen. Ich bin mit der ewigen Dekonstruktion nicht besonders zufrieden. Also ich meine die Methode an sich. Ich bin, wenn dann, mehr dem Verschiedenheitsfeminismus zugeneigt, und zwar in der Richtung der Diotima und der Libreria della Donne, den Italienerinnen. Das ist ein Differenzfeminismus, den auch die Antje Schrupp vertritt. Ich weiß nicht, ob die Ihnen was sagt. Die hat auch eine Homepage, ist äußerst rührig. Also ich nehme gern Anregungen auf, wie ich mit Judith Butler mehr anfangen kann. Genau, und ich habe noch dazu eine Dissertation zu rezensieren, die Rede vom Matriarchat, die konstruktivistisch bearbeitet, und natürlich bleibt da nichts übrig. Also es wird alles kritisiert und es bleibt nichts übrig außer romantischer Verklärung, Fortschrittsfeindlichkeit, Konservatismus, Faschismus. Was an Matriarchat positiv und bedenkenswert sein könnte, scheint bei dieser Methode nicht mehr auf, sondern wird abgedrängt. Hierbei meine ich zum Beispiel diese andere Gesellschaft, also es muss meiner Ansicht nach eine andere Gesellschaft geben als unsere real existierende, mit der Mensch ist das Menschenwolf, Schlagwort Neoliberalismus. Und da könnte also dieser Gesellschaft, nennt man sie jetzt egalitär oder was auch immer, einen ganz guten Vorbildcharakter haben. Und zum Schluss zu kommen, immer noch wird vermischt, wenn Matriarchat gesprochen wird. Annahme, Vermutung, wissenschaftliche Beweisbarkeit, Rezeption, Konstrukte und Theorien, Forschung, Geschichte, Utopie, Wunschbild. Matriarchat wird deshalb immer mehr als Diskursbegriff benutzt, ohne genauere Bestimmung. Generell wird immer noch zum Teil recht schnell abgewiegelt, wenn von Matriarchat die Rede ist, wenn bei Matriarchat nur Kreistanz als Reaktion kommt, dann ist es halt eine sehr verkürzte Aufnahme. In der Alltagssprache kommt Matriarchat durchaus weiter vor, auch oft etwas ungenau in Psychologie und Sozialwissenschaften, und zwar dann, wenn von einer Abwesenheit der Männer gesprochen wird, bezogen auf alleinerziehende Mütter, eine Dominanz der Frauenmütter in einer weiblichen Familie meinend. In Universalgeschichten taucht Matriarchat noch auf, zuletzt habe ich das gelesen bei Stephen Taylor, der Fall, der also sehr stark den sozial-utopischen Gehalt betont. Matriarchat ist ebenfalls wichtig für Teile der spirituellen oder esoterischen Szene in Psychologie und Therapie, und in diesen Grauzonen ist Matriarchat weiter ein fester und wichtiger Bestandteil. Eine wissenschaftliche Beurteilung kann da nicht vorgenommen werden, da diese Bereiche eben vom Glauben abhängen, und damit will ich diese Bereiche nicht diffamieren. Ich glaube, dass sehr viel dafür spricht, so zu arbeiten, nur beweisbar ist es halt nicht. Die Matriarchatsforschung von Heide Göttner-Abendroth hält sich in einem Bereich, den ich als klein und eher abgegrenzt einstufen würde. Es ist ein Innenzirkel. Im Netz gibt es natürlich alle möglichen Seiten über Matriarchat, da werden also die tollsten Sachen verbreitet und damit wird aber nichts bewiesen, sondern es wird halt eine Art Gegenmodell gemeint und aufgezeigt. In den Wissenschaften dagegen spielt Matriarchat als tatsächliche Frauengesellschaft kaum mehr eine Rolle. Kann sein, dass, also wenn mal wieder irgendeine Stadt, eine Grabstätte gefunden wird, dass dann nun also wieder geschlossen wird, dass Frauen dort eine andere, eine bessere Stellung hatten und damit wird dann wohl auch wieder das Stichwort Matriarchat fallen. Aufgezeigt habe ich nun in dieser Zusammenfassung, welchen Stellenwert Matriarchat in der ersten und zweiten Frauenbewegung hatte. Der Matriarchatskomplex stellt sozusagen einen extrahierten Streifzug durch Geschichte, Ziele und Vorgehensweise der Frauenbewegung dar. Die äußerst ambivalente Haltung gegenüber diesem Komplex ist deutlich geworden. Die Trennlinie zwischen Pro- und Kontramatriarchat verläuft nicht zwischen Männern und Frauen oder Emanzipationsverweigerinnen und Befürworterinnen, nicht zwischen Konservativen und Revolutionären, nicht zwischen linken und rechten Strömungen. Die Trennlinie verläuft sozusagen innerhalb jeder einzelnen Gruppe. Um nun abschließend zu fragen, sind wir in einer neuen Frauenbewegung, gibt es eine dritte, fällt der Netzfeminismus damit zusammen? Zweifelsohne ist in den letzten anderthalb Jahrhunderten sehr viel erreicht worden für die Gleichberechtigung der Frauen, wie für die Gleichberechtigung von Menschen überhaupt, wobei manche Bereiche wieder mehr in Schieflage geraten. Gerade wenn ich auf die Kluft der Verteilung der Finanzen gucke, auf die Kluft zwischen Arm und Reich. Ja, und damit möchte ich festhalten, dass sich also Frauen und die Jetzt-Gesellschaft zum Teil sehr gut vertragen, Frauen und Neoliberalismus. Das will heißen, Ausnahmefrauen rücken auf, mehr Frauen oder überhaupt Frauen in den DAX-Vorständen werden an der Situation der arbeitenden, arbeitslosen Frauen und Männer wenig ändern. Genauso wenig wie meist junge Vorzeigefrauen in der Öffentlichkeit, die sich dann selbst als die F-Klasse bezeichnen, wenn unsere Gesellschaft keine andere wird. Denn solange nur mehr Frauen verwertet und verwurstet werden in Schlagwort Turbokapitalismus und Globalisierung, wobei diese Frauen freilich selbst wenig oder mehr davon profitieren, so lange hat sich nichts Entscheidendes geändert, sondern ist vielleicht sogar schlimmer geworden. Inwieweit kann Matriarchat also noch eine Rolle spielen? Darüber können wir jetzt gerne reden. Ich warte auf Fragen. Abgelehnt wurde Matriarchat zusammenfassend im Gleichheitsfeminismus, angenommen im Differenzfeminismus. Ich habe extra bei Antje Schrupp nochmal nachgefragt, weil ich nicht alles der Italienerinnen kenne. Also Matriarchat spielt dort die Rolle, dass es sympathisch entgegengenommen wird, aber also nicht weiter vertieft. Welche Rolle könnte Matriarchat in der feministischen Dekonstruktion spielen? Ich vermute eher eine geringe. Und nun bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eine rege Diskussion. Applaus